Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, wir haben gerade es in der Schriftlesung gehört. Wir haben von einer weniger bekannten Maria gehört. Es ist ein Text, der fast schon körperlich spürbar ist. Das Zerbrechen des Gefäßes, das Haar der Maria, der betäubende Duft des Öls. Wenn wir in der Kirche den Namen Maria hören, haben wir meistens sofort fertige Bilder im Kopf. Wir denken an die Mutter Jesu, die uns auf so vielen Gemälden begegnet, oder wir denken an Maria Magdalena, die treue Zeugin am leeren Grab. Diese beiden Marien kennen wir gut, doch heute begegnen wir dieser dritten Maria. Maria von Bethanien. Wer ist sie eigentlich? In unseren Köpfen steht sie oft im Schatten. Sie ist die Schwester von, die Schwester der geschäftigen Martha, die in der Küche wirbelt, während Maria, so kennen wir es aus einer anderen Geschichte, scheinbar untätig zu Füßen sitzt. Lange Zeit hat man sie als das Bild der stillen Versunkenheit gezeichnet, fast schon ein bisschen weltfremd. Doch wer den Text des Johannesevangeliums aufmerksam liest, entdeckt eine völlig andere Frau, Maria von Bethanien. Maria von Bethanien ist keine stille Statistin. Sie ist eine Frau, die Jesus in einer Tiefe erkennt, die den männlichen Jüngern bis zum Schluss verschlossen bleibt. Sie bricht heute aus dem Schatten heraus mit einer Tat, die so absurd, so laut und so provokant ist, dass sie den gesamten Raum und die gesamte Passionsgeschichte füllt. Liebe Gemeinde, stellen wir uns die Szene in Bethanien noch einmal ganz plastisch vor. Es ist ein Abendessen unter Freunden, aber die Atmosphäre ist zum Zerreißen gespannt. Daraus senkt sich die Dunkelheit über das Dorf und drinnen flackern die Öllampen. Johannes gibt uns den zeitlichen Rahmen. Es sind noch 6 Tage bis zum Passafest. In Jerusalem wird bereits nach Jesus gesucht. Die Haftbefehle sind quasi schon unterschrieben. Und mitten in dieser Anspannung sitzt vielleicht auch Lazarus mit am Tisch, der Mann, der gerade erst aus der Totenstarre gerufen wurde. Man hört das Klappern der Teller, Martha serviert, man flüstert über die neuesten Nachrichten aus der Hauptstadt. Und dann geschieht das Ungeheuerliche. Maria tritt vor. Sie bringt kein Brot, sie bringt ein Gefäß aus Alabaster, schmal und kostbar. Plötzlich hört man ein hartes, scharfes Geräusch, das Zerbrechen des Siegels, das Aufbrechen des Steins. Und im selben Augenblick verändert sich alles. Der schwere, süßliche Duft von echtem, reinen Nardenöl breitet sich aus wie eine unsichtbare Welle. Nardenöl war damals kein Luxusartikel, den man im Vorbeigehen kaufte. Es war eine Wertanlage, oft das Einzige, was eine Familie an Ersparnis besaß. Wir hören die Zahl 300 Denare. Das war das Gehalt eines Arbeiters für ein ganzes Jahr. Stellen Sie sich vor, jemand würde heute ein Parfüm im Wert eines kompletten Nettojahresgehalts, sagen wir 30.000 oder 40.000 Euro, in einem einzigen Moment auf den Boden gießen. Das geht nicht, ist mein erster Gedanke. Hier bei uns im Schwabenland bekommt da jeder doch sofort Puls. Das ist der Inbegriff der Unvernunft. Ich will mir die Haushaltsdebatte über Anschaffung und Verwendung von Nardenöl im Zuge einer Fußsalbung in einem Kirchengemeinderat darüber gar nicht erst vorstellen. Da ging es hoch her über Sinnhaftigkeit, Rücklagenbildung und Effizienz. Das ist doch ökonomischer Wahnsinn. Und Maria setzt sogar noch eins drauf. Sie löst ihr Haar, kniet sich in das Öl auf dem Boden und trocknet damit die Füße Jesu. Der Raum verstummt schlagartig. Das Gespräch hört auf. Nur Judas Iskariot findet Worte. Worte der vernünftigen Kritik. Aber Maria antwortet nicht. Ihr Handeln ist ihre Antwort. Sie hat einen Raum geschaffen, in dem nicht mehr gerechnet wird, sondern in dem nur noch die radikale Hingabe zählt. Liebe Gemeinde, warum tut sie das? Um Marias Tat zu verstehen, müssen wir zurückblicken auf das, was sie kurz vorher erlebt hat. Der Schlüssel liegt in ihrem persönlichen Lazarus-Moment. Maria hat den Tod nicht nur theoretisch gekannt, sie hat ihn gefühlt, gerochen und durchlitten. Sie hat miterlebt, wie ihr Bruder Lazarus krank wurde, wie sein Atem schwächer wurde, wie er schließlich starb. Sie hat ihn ins Grab gelegt und den schweren Stein davor rollen sehen. Sie hat 4 Tage lang getrauert in der absoluten Gewissheit, dass hier nichts zu machen ist. Sie hat diesen spezifischen Geruch gekannt, der uns sagt, hier ist das Ende. Und dann kam Jesus. Sie hat gesehen, wie er weinte, dieser Gott, der nicht fernbleibt, sondern mitleidet. Und sie hat gehört, wie er mit einer Autorität, die die Welt erschüttert, rief, Lazarus, komm heraus. Dieses Erlebnis hat Marias gesamtes Gottesbild gesprengt. Wer gesehen hat, wie das Leben über die Verwesung triumphiert, der beginnt völlig anders zu rechnen. Maria ist die wahre Prophetin, die einzige, die begriffen hat, wer Jesus wirklich ist. In wenigen Tagen wird die Volksmenge in Jerusalem Hosianna rufen. Sie werden Palmzweige schwenken und einen triumphierenden König erwarten, einen mächtigen Messias, der endlich aufräumt, der kurzen Prozess mit den römischen Besatzern macht und die alte Herrlichkeit wiederherstellt. Das ist das Bild, das alle im Kopf haben. Der Messias als politischer Befreier, als starker Mann. Doch Maria sieht den anderen Messias. Sie tut das, was keiner ahnt, nicht einmal die Jünger, die 3 Jahre lang mit ihm mitgewandert sind. Sie, eine einfache Frau, salbt Jesus als den Messias, der das Leiden vor sich hat. Sie begreift, dieser Messias geht nicht auf einen goldenen Thron, er geht ans blutige Kreuz. Sie salbt seine Füße, was damals zum Begräbnisritus gehörte. Während alle anderen von Macht träumen, ehrt Maria den Gott, der sich klein macht, der dient und der sich verschenkt. Sie liebt ihn genau dort, wo er für die Welt verloren scheint, in seiner kommenden Schwachheit und Zerbrechlichkeit. Liebe Gemeinde, hier tritt Judas auf den Plan. Ich möchte uns davor warnen, ihn so schnell als den bösen Verräter abzutun. Judas ist uns oft näher, als es uns lieb ist. Und bei meiner nächsten Predigt hier werden wir noch ausführlicher von ihm hören und von seiner Motivation. Aber schon hier wird deutlich, Judas wird zum Rechner. Er wird zum Sprecher derer, die alles unter dem Aspekt des Nutzens betrachten. Wir werden oft selber zu Rechnern wie Judas. Und das meistens nicht einmal aus böser Gier, sondern aus einer tief sitzenden Angst. Judas sieht, dass die Situation um Jesus gefährlich wird. Er sieht die Übermacht der Gegner und die drohende Katastrophe. In einer Welt, die unsicher wird und in der uns die Kontrolle entgleitet, fangen wir automatisch an zu klammern. Wir fangen an zu kalkulieren, was haben wir noch, wie lange reicht es, wie können wir das Wenige, das wir haben, so effizient wie möglich einsetzen, um zu überlegen. Wenn wir Angst haben, verlieren wir den Blick für das Kostbare, für den heiligen Augenblick, für die zweckfreie Hingabe. Angst macht den Blick eng. Sie macht uns zu Buchhaltern unseres eigenen Lebens, die immer nur darauf schauen, ob die Bilanz noch stimmt. Wir verwalten dann nur noch den Mangel, anstatt aus der Fülle Gottes zu leben. Judas versteht die Verschwendung der Maria nicht, weil er die Freiheit des Vertrauens verloren hat. Er sieht nur die verlorenen 300 Denare, während Maria den einen sieht, der unbezahlbar ist. Liebe Gemeinde, wir alle kennen Situationen, die sich nach dieser Enge anfühlen. Es ist dieses Gefühl der inneren Leere, wenn die Erschöpfung nicht mehr weggeht. Wenn man sich durch und durch mürbe fühlt, man funktioniert nur noch wie ein Uhrwerk. Man steht auf, man arbeitet die endlosen To-Do-Listen ab, man versucht im Beruf, in der Familie, im Ehrenamt alles richtig zu machen, aber innerlich fühlt es sich grau und schwer an. Es ist ein Gefühl, als würde man ständig gegen eine unsichtbare Wand aus Erwartungen und Anforderungen laufen. Man sieht nur noch die Lasten, die Angst, nicht genug zu leisten, die Sorge um die Zukunft, die tiefe Frustration darüber, dass man sich abstrampelt und doch das Gefühl hat, auf der Stelle zu treten. In solchen Momenten werden wir zu den Buchhaltern unserer eigenen Erschöpfung. Wir zählen die Stunden, die wir noch durchhalten müssen und die Hürden, die noch vor uns liegen. Der Blick wird klein, die Seele wird hart. Wir verlieren die Fähigkeit, das Schöne, das Licht oder den Duft des Lebens überhaupt noch wahrzunehmen, weil wir nur noch damit beschäftigt sind, den Mangel zu verwalten. Liebe Gemeinde, ich sage es Ihnen ganz offen, ich kenne dieses Gefühl nur zu gut. Ich kenne diese Phasen, in denen ich mich innerlich ausgelaugt fühle, mürbe von den ständigen Anforderungen und dem eigenen Anspruch. Ich wünschte, ich könnte Ihnen jetzt von einem wundersamen Moment berichten, wie Maria ihn am Grab des Lazarus erlebt hat. Ich wünschte, ich könnte sagen, und dann öffnete sich der Himmel, eine Stimme war zu hören, und alle Probleme waren schlagartig gelöst. Aber so war es bei mir nicht. Bei mir kam kein Toter aus dem Grab. Die bleiernde Müdigkeit am Morgen, die Sorgen um die kommenden Aufgaben, die kreisenden Gedanken, das war am nächsten Tag alles noch da. Und doch kenne ich meinen persönlichen Lazarus-Moment. Es war leise, fast unscheinbar, aber er hat alles verändert. Er bestand aus der plötzlichen, tiefen Gewissheit, Gott ist da. Er weiß um meine mürbe Seele. Er sieht die Erschöpfung und er verurteilt mich nicht dafür. In diesen Momenten der Leere erlebte ich Gedankenanstöße, die nicht aus meinem eigenen Kopf kamen. Es war wie eine Einladung von außen. Hör auf zu rechnen. Schau auf das, was da ist. Such die Dankbarkeit. Dankbarkeit zu entwickeln, gerade wenn man sich leer fühlt, ist ein radikaler Akt des Widerstands gegen die Lähmung. Es ist wie das Zerbrechen des Alabastergefäßes. Es ist die Entscheidung, dem Gott des Lebens Vertrauen zu schenken, obwohl man denkt, man hätte nichts mehr zu geben. Inmitten der Erschöpfung zu spüren, dass ich gehalten bin, ohne dass ich etwas leisten muss, das ist das eigentliche Wunder. Gott schafft vielleicht nicht sofort einen neuen, leichteren Alltag, aber er schenkt mir mitten im Alltag einen neuen Blick. Er verwandelt das mürbe Herz in ein Herz, das wieder aufatmen kann, weil es nicht mehr alles allein tragen muss. Liebe Gemeinde, wir stehen in der Vorpassionszeit. Diese Wochen sind eine besondere Einladung an uns alle. Es ist die Zeit, in der wir Jesus auf seinem Weg zum Kreuz begleiten. Aber es ist auch die Zeit, in der wir eingeladen sind, all dem Raum zu geben, was uns belastet, was uns mürbe macht und was uns die Sicht verstellt. Die Passionszeit ist keine Zeit der gedrückten Stimmung, sondern eine Zeit der tiefen Ehrlichkeit. Wir dürfen unsere Erschöpfungen, unseren Frust und unsere Angst vor Gott bringen. Nicht als Probleme, die wir erst lösen müssen, bevor wir zu ihnen kommen können, sondern als das Öl, das wir an seinen Füßen ausgießen. Maria von Bethanien zeigt uns die Haltung für diese Tage. Sie flüchtet nicht vor der Dunkelheit der kommenden Ereignisse. Sie versucht nicht, Jesus vom Kreuzweg abzubringen, wie es Petrus versuchte. Sie weiß, dass das Leiden kommt, aber sie bleibt präsent. Sie kniet nieder, sie bringt das Wertvollste, was sie hat, und sie lässt es los. Sie schenkt ihm ihre ganze Aufmerksamkeit, ihre ganze Liebe, ihren ganzen Besitz. Wir dürfen in dieser Zeit aufhören, die Buchhalter unseres eigenen Lebens, eigenen Elends zu sein. Wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott bereits handelt, auch wenn wir in unserer Erschöpfung nur das Grab sehen. Die Passionszeit lädt uns ein, die Perspektive der Maria einzunehmen. Eine Perspektive der Dankbarkeit, die das Kostbare gerade im Angesicht der Vergänglichkeit erkennt. Gott ist da in unserer Schwachheit, in unserer Müdigkeit und in unserem Schweigen. Er ist der, der das Leben aus den Gräbern ruft, auch das ganz kleinen alltäglichen Gräbern unserer Seele. Haben wir den Mut, in diesen Tagen nicht nur auf das zu schauen, was uns fehlt, sondern auf den, der uns alles gibt. Haben wir den Mut zur Dankbarkeit und das tiefe Vertrauen auf diesen anderen Messias, der uns gerade in unserer Zerbrechlichkeit begegnet. Und der Friede Gottes, der höher ist, uns alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.